Gut, ihr Lieben, dann möchte ich doch noch etwas sagen. Bisher war ich immer Gastredner. Heute ist meine Frau und ich jemand von euch. Wir wohnen in Wilhelmshaven. Und ich weiß nicht, ob ihr mit der Zeit so begeistert sein werdet, aber ihr werdet uns nicht mehr los. Außer der Herr kommt wieder, dann sind wir weg. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Bei dem Lobpreis heute Morgen habe ich gedacht, Mann, wenn wir alle brennen, ist es gefährlich. Jeder, der mit mir oder mit dir in Verbindung kommt, dir guten Tag sagt, fängt an zu brennen und wird eine Fackel. Was meinst du, was das gibt, wenn wir dann in die Welt hinausgehen? Weißt du, aber dieses Feuer muss ein Feuer von Gott sein. Nicht ein religiöses Feuer, so wie man sich das vorstellt, sondern wenn Gott dich wirklich entfacht, dann machst du Dinge, die Gott will und nicht Dinge, die du willst oder wo du denkst, das müsste jetzt sein, das passt. Das funktioniert nicht. Wenn du dem Heiligen Geist den Weg gehen willst, funktioniert das nicht. Da ist jemand, der sagt immer wieder zum Herrn, Herr, wo ist das Feuer, was du mir versprochen hast? Und Gott sagt zu dir, wenn du gehorsam bist, dem, was ich durch den Heiligen Geist in dein Leben hineingeredet habe, wirst du erleben, wie mein Feuer dein Leben umkrempelt und wie du die Herrlichkeit in deinem Leben erleben wirst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir darauf eingehen, was der Heilige Geist uns zeigt und sagt. Als wir vorhin zusammen gestanden sind und gebetet haben, da habe ich so die Einzelnen gesehen, wie sie so ganz vorsichtig die Energie Gottes mit dem Finger versucht haben zu berühren. Und ich wusste in meinem Herzen, wir sollen nicht nur ganz vorsichtig berühren. Die Energie Gottes erschlägt uns nicht. Sie erfüllt uns mit seiner Kraft. Sie erfüllt uns mit seinem Feuer. Und durch dich und mich geht seine Heilung und sein Segen in die Welt hinaus. Möchtest du das? Du, ich kann dir sagen, ich bin jetzt bald 50 Jahre gläubig. Mir tut kein einziger Tag leid. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich herausgerissen hat. Wenn du wissen willst, wenn du mich nicht kennst, lies das Buch vom Penner zum Pastor. Dann weißt du, woraus ich kam. Das ist immer so gefährlich, wenn ich spüre, dass der Geist Gottes reden will. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Aber da müsst ihr euch dran gewöhnen, wenn ich spüre, dass der Geist Gottes was sagen will. Dann kann ich hier stehen haben, was ich will. Mir geht es darum, dass Gott uns berührt. Nicht meine Worte, seine Worte sind es. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier in deinem Namen versammelt sind. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Herr, ich bitte dich, stell uns unter deinen Strom und die Ströme lebendigen Wassers heute Morgen, Herr. Hilf, dass wir dir wirklich begegnen, Herr. Ich danke dir, dass du es tust, im Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, mich bewegt ein Thema, ihr lest es da oben, was ich eigentlich interessant und wichtig fühle. Ich habe schon Leute im Gebet gehört, die haben gesagt, aber Vater, da habe ich gedacht, oh, das hat sich aber jetzt komisch angehört. Und ich selbst habe auch eine Zeit lang gesagt, aber Vater, aber weißt du, es ist manchmal schwierig. Wer von euch kennt seinen Vater? Hand hoch, den irdischen meine ich jetzt, okay. Ich müsste meine Hand unten lassen, denn ich kenne ihn nicht. Ich möchte erstmal vorlesen, in Galater 4, Vers 6 und 7 steht, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch ihn. Das wäre schon ein eigenes Thema. Was beinhaltet die Erbschaft von Gott, dem Vater, für mich als Sohn, für dich als Tochter? Wie siehst du heute Morgen deine Beziehung zu Gott, dem Vater? So mal ganz ehrlich, du musst nicht sagen, ja klar, ganz heiß, spitze. Ich muss gestehen, ich habe Jesus gekannt, ich wusste, dass der Vater da ist als Gott, aber so eine Beziehung zu ihm hatte ich nicht. Wie sollte ein Vater deiner Vorstellung nach sein? Jeder hat einen anderen Vater. Vorgestern hat unser Sohn mich angerufen, oder war das gestern, ich weiß nicht mehr genau. Der ist jetzt, Juli, wie alt ist er? 33, 34, gell? Der hat gesagt, Papa, ich sitze mit Paul, mit meinem Sohn im Auto und fahre einkaufen. Jetzt weiß ich, wie du dich damals gefühlt hast, als ich neben dir gesessen bin. Weißt du, ich war so ein bisschen verrückter Vater. Wir hatten ein Auto, 100 Watt Lautsprecher drin, also Verstärker drin. Und ich habe das mal, wenn die Frau nicht dabei war, weil sie mochte das nicht so sehr, habe die Fenster runtergekurbelt. Er hat gerne Nana gehört, das ist so eine schöne Rap-Gruppe. Und dann habe ich voll aufgedreht und bin durch den Emmersgrund gefahren. Emmersgrund, das sind so lauter Hochhäuser, sozialer Brennpunkt und so. Und dann hat mein Sohn mich angeguckt und hat gesagt, Papa, du bist klasse. Weißt du, wie das runtergeht? Aber ich hatte zu meinem Vater keine richtige Beziehung, zu meinem Gott nicht. Die einzige Erinnerung, die ich an meinem Vater hatte, mein Bruder war ein Halbbruder und wir sind ja in Polen geboren. Und als feststand, dass wir nach Deutschland kamen, hat sich sein Vater mit meinem Vater in unsere Wohnung geprügelt, wer mitfährt. Das ist die einzigste Erinnerung, die ich habe. Der eine Vater hatte hier Blut laufen, weil er eine Flasche auf den Kopf gekriegt hat. Der andere, der ist durchs Fenster raus, weil die Polizei vorne an der Tür stand. Das war mein Vatererlebnis. Ich war ja 15 Jahre im Heim und die Kinder, die fuhren nach Hause am Sommer. Ich konnte nicht heim. Ich hatte keinen Vater. Meine Mutter war in der Psychiatrie. Weißt du, das war schlimm für mich. Und dann habe ich mich bekehrt. Und dann hat jemand gesagt, du, Gott ist dein Vater. Sag ich, eigentlich habe ich vom Vater genug. Dann musste das Ganze verändert werden. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, auch wir als Christen machen Fehler mit unseren Kindern. Und projizieren sie auf Gott, den Vater. Weißt du, und ich will dir ehrlich sagen, was mir auf dem Herzen liegt, Gott will dir heute ganz neu als der liebende Vater begegnen. Der Vater, wo du dann sagst, Mensch, für ihn gehe ich durch die ganze Welt. Für Jesus sowieso. Aber ich habe manchmal den Eindruck, Gott Vater kommt ein bisschen zu kurz. Versteht mich nicht falsch. Jesus hat uns erlöst und das bleibt auch so. Aber es ist eine familiäre Beziehung, wenn wir Kind Gottes sind. Und ich habe festgestellt, wir haben sehr verschiedene Vorstellungen von Vater. Meine Frau und ich, wir haben Glaubensgeschwister, gute Freunde von uns, die schon dabei waren, als wir uns bekehrt haben. Und die haben Kinder gekriegt, haben nach uns geheiratet. Der war, ich weiß nicht, 15, 16 so, der Junge. Wir haben sie besucht. Ich kam ins Zimmer rein von dem Jungen, hörte ein Lied von der Gruppe Nana, die heißt Gott. Ich weiß nicht, wer kennt von euch die Gruppe Nana? Eine echte Bildungslücke. Und ich bin da rein, habe das gehört und stand richtig unter dem Strom Gottes. Da sagte ich, wow, das ist ja stark, das ist eine sagenhafte Gruppe. Guckt mich der Junge an und sagt, wenn du doch bloß mein Papa wärst. Mein Papa hat vorhin gesagt, das ist Teufelsmusik. Da war ich völlig geschockt. Weißt du, wir müssen vorsichtig sein mit unserem Musikgeschmack. Wir dürfen nicht alles verteufeln. Ich weiß nicht, wer von euch die Gruppe Petra kennt. Die ist ja so Hardrock-Gruppe. Ich habe sie lange abgelehnt. Dann habe ich irgendwo gelesen, die haben in Schweden einen Abend gemacht, Musikabend oder wie man das sagt. Und da haben sich 5000 junge Leute bekehrt. Dachte ich, wie kann das sein bei dieser Musik? Und dann habe ich mal richtig reingehört. Habe gesagt, Herr, wie kannst du nur so segnen? Die Musik kann ich doch gar nicht ausstehen und das spürte ich in meinem Herzen. Weißt du, dein Musikgeschmack ist nicht ausschlaggebend für meinen Segen. So können wir als Väter verschieden sein. Wir machen alle Väter. Mal eine ganz ehrliche Frage als Vater. Wann hast du dich bei deinem Sohn oder bei deiner Tochter entschuldigt, weil du einen Fehler gemacht hast? Ich war mal geschockt. Ich habe ja am Auto immer rumgeschraubt und ich war der Spezialist in der Familie fürs Auto. Und dann fahren wir, dann tut es eine Röhre und dann sagt mein Sohn, der untere Auspufftopf ist kaputt. Sag ich, das stimmt nicht. Benni, das stimmt nicht, das ist unmöglich. Ich dachte, was will der mir erzählen? Dann habe ich ihn oben abgesetzt, habe gesagt, also vergiss es, du spinnst und so weiter. Habe in das Auto geguckt und was sehe ich? Der mittlere Topf ist kaputt. Im Wohnzimmer war, ich habe das in meinem festen Platz, habe ich dann, als der Sohn reinkam, gesagt, Benni, der war damals, ich weiß nicht, 12, 13, bitte vergib mir, du hast recht gehabt. Der lehnt sich an die Tür und sagt, ich glaub's nicht. Da dachte ich, oh, was für ein Vater bin ich. Weißt du, ich will dir was sagen. Eine echte Entschuldigung beim Kind bewirkt mehr als geflissentliches drüber weggehen. Wir haben 4 Kinder, 3 Mädchen, einen Jungen, sind alle gläubig, habe ich ja erzählt, gläubige Ehepartner und unsere 13 Enkelkinder mit 2 Halben sind auch, soweit sie es verstehen, gläubig. Ich muss gestehen, ich bin nervös, weil wir können jeden Moment das 14. Enkelkind kriegen. Das hatte vorgestern einen Termin. Und nächsten Monat kommt das 15. Du, es ist wichtig, dass die Kinder sich bei uns geborgen fühlen. Fühlst du dich geborgen bei Gott, dem Vater? Welche Beziehung hast du zu ihm? Ich möchte mal so sagen, ich brenne. Ich habe da drin ein Feuer, für das ich nicht zuständig bin. Da ist Gott für zuständig. Aber ich sage immer, Herr, noch mehr. Nicht weltliches Benzin oder so, deinen Heiligen Geist. Aber dieses Feuer, weißt du, wozu es da ist? Es ist dazu da, um dein Herz und mein Herz so zu verändern, dass die Menschen Jesus drin sehen. Und die ersten, die Jesus drin sehen sollen, sind deine Kinder. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte hier ein bisschen auf Gott, den Vater, eingehen. In Epheser 1, Vers 3b bis 6 steht Folgendes. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorher bestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Gott hat alles von Grundlegung der Welt an festgelegt. Ich möchte in Erinnerung rufen, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist haben das festgelegt. Es steht nirgends, dass Gott alleine gesagt hat, hier, jetzt machen wir das, sondern sie waren zu dritt die göttliche Einheit. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir sehen. Und dann Galater 4, Vers 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. So war auch die Erlösung durch Jesus Christus geplant. Lasst mich mal diese Planung, ich möchte mal so sagen, vom Herzen von Gott als Vater sehen. Ich bin vor einigen Jahren mal dahin geführt worden, innerlich. Wenn es einen vollkommenen Vater gibt, der vollkommen liebt, echt liebt, dann ist es Gott, der Vater. Jetzt lasst uns zurückdenken. Die Welt ist noch nicht geschaffen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist planen. Und dann sagen sie, ja, die Menschheit, wir setzen sie erstmal ins Paradies, aber sie wird sündigen. Und da braucht man ein richtiges Opfer, ein vollkommenes Opfer. Und dann sagt Jesus, der Sohn Gottes, Vater, ich möchte gerne gehen. Und Gott Vater sagt zu ihm, du, bist du dir sicher? Das ist schwer, sagt er, ja, das möchte ich. Und als sie das planen, sehen sie vorm geistigen Auge, wie es Jesus hier auf der Erde gehen wird. Ich habe mal so im Gebet mir vorgestellt, ich müsste meinen Sohn für Menschen opfern, wie euch, die ihr ihn gar nicht kennt. Ich kenne euch nicht, kannte euch nicht damals. Und ich will dir ehrlich sagen, ich habe es nicht fertig gebracht. Aber jetzt stell dir Gott den Vater vor, von Grundlegung der Welt an weiß er, was auf seinen geliebten Sohn zukommt. Wie muss es im Vaterherzen gebrannt haben? Dann und dann wird mein Sohn sein Leben geben. Wie muss es ihm als Vater wehgetan haben? Und wie groß muss seine Liebe zu dir und zu mir gewesen sein und sein, dass er diesen Weg gegangen ist? Weißt du, es ist klar, Jesus immer ist der Erste normalerweise, den wir ansprechen. Aber ich denke, wir sollten uns vor Augen führen, was für eine Liebe Gott, der Vater, zu dir und mir gehabt hat, dass er seinen Sohn sandte. Das hat Jesus Christus selbst hier gesagt, Johannes 3, Vers 16. Wie oft kennen wir den, haben den, wir den schon zitiert? Haben wir ihn wirklich mal, ich sag mal, richtig verstanden? Denn so hat Gott die Welt geliebt. Hier steht nicht, dass Jesus gesagt hat, ich habe die Welt geliebt, sondern so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, so ist schon, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er ist derjenige gewesen, der aus der Liebe zu dir und mir heraus seinen Sohn gesandt hat. Und Jesus hat ja gesagt. Was muss es ihn gekostet haben? Ich weiß noch, wir haben unserem Sohn so einen kleinen Roller geschenkt. Wir waren in Österreich in Urlaub und der ist da barfuß losgefahren und der Roller hatte Ecken und dann ist er mit der einen Ecke in die Ferse reingeknallt, dass richtig geblutet hat. Mein Herz, du, ich sag dir, ich dachte, meine Güte, Notarzt oder was ist mit ihm los? Krankenwagen? Wie muss es Gott, dem Vater, gegangen sein bei Jesus? Und dann sieht er, wie sein Vater tatsächlich in Israel behandelt wird. Dann sieht er seinen Sohn am Kreuz und in dem Moment, wo sein Sohn eigentlich den Vater am meisten bräuchte, muss er die Beziehung kappen, weil die Sünde auf Jesus gelegt wurde. Wie schlimm muss das für den Vater gewesen sein, als Jesus in Matthäus 27, 46 ausgerufen hat, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was muss das für Gott, den Vater, gewesen sein, als er das gehört hat? Weißt du, und das hat er gemacht, weil er dich und mich liebt. Aus reiner Liebe zu dir und mir. Welch eine wunderbare Liebe muss Gott, der Vater, zu dir und mir haben. Glaubst du da wirklich, dass wenn es dich mal hinhaut und du in Sünde fällst, dass Gott gleich sagt, nur vergiss es. Das war wohl nichts mit der Erlösung. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, Herr, vergib mir, vergibt er dir. Es geht nicht darum, leichtfertig, sondern mir geht es darum, die Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und seinem Bruder oder seiner Schwester zu haben, dir und mir und ihm. Wie vollkommen ist seine Liebe? Ich hatte mich bekehrt, bin dann frei geworden und hatte sogar durch ein Wunder eine Arbeit bekommen. Und irgendwann bin ich nicht zur Arbeit gegangen, sondern zu all den alten Stellen, bei denen ich früher immer war, als Abhängiger, als Penner, als Hippie. Ich bin in die Free-Klinik gekommen. Das war so eine Klinik, wo wir als zusammengesessen sind unter Rauschgifteinfluss und Musik gemacht haben. Ich habe damals Gitarre gespielt und Bongo und was weiß ich was. Und keiner nahm von mir Notiz. Dann habe ich die Gitarre genommen. Ich hatte so Improvisationsstücke, die allen gefallen haben. Und habe die angefangen zu spielen, weil die haben dann sonst immer zugehört. Und dann dreht sich einer zu mir um und sagt, du, was willst du hier? Du gehörst doch gar nicht mehr zu uns. Du bist der Erste, der ausgebrochen ist. Geh du zu deinem frommen Club. Ich bin dann da raus, bin an die Stelle gegangen, wo ich sonst immer war, wo noch ein paar andere Penner waren. Steht der eine auf und sagt, was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen, du gehörst dorthin. Und so ist es mir an jeder einzelnen Stelle gegangen. Ich habe nicht geraucht, ich habe keinen Wein getrunken, kein Bier, kein Rauschgift genommen, nichts. Ich bin abends zurückgegangen in die Gemeinde und mein Herz war völlig durcheinander. Weil ich wusste, das, was ich getan habe, war nicht gut. Aber ich verstehe nicht, warum ich das gemacht habe. Keiner kann das verstehen. Denn normalerweise sagt man, wenn einer frei geworden ist, dann geht er gerade und brennt und was weiß ich. Das war kein Brennen bei mir, das war Qualmen und Stolpern und auf die Nase fallen. Dann bin ich in die Gemeinde gekommen und im Hof stand die Frau des Pastors. Wir hatten so eine Teestube, das war früher mal ein Lager für Bierfässer und hatten unten drunter noch einen Raum, den wir als Gebetsraum hatten. Da konnten wir beten, du, ich sag dir, da hast du oben nichts gehört. Aber wenn du manchmal hochgekommen bist, warst du heiser und trotzdem, du bist Gott begegnet. Und da sagt die Frau, Anton, du gehst am besten in den Gebetsraum. Das war das Beste, was sie tun konnte. Ich bin in diesen Gebetsraum gegangen. Ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe angefangen, in Zungen zu beten, aber irgendwie, die Decke war plötzlich nicht mehr da oben, sondern direkt am Kopf. Ich weiß nicht, Viertelstunde, halbe Stunde und plötzlich spürte ich, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wir haben damals dann gesagt, jetzt ist gerade Jesus in den Saal gekommen. Da spüre ich, wie der Geist Gottes kommt. Und wie Gott mich in seine Arme nimmt und zu mir sagt, ich verstehe dich. Weißt du, ich habe keinen Vater gekannt. Ich verstand mich selbst nicht. Aber da ist Gott der Vater gewesen. Der hat mich auf seinen Arm genommen und hat gesagt, ich verstehe dich. In diesem Ich verstehe dich war nicht drin, vergiss, was du gemacht hast. Sondern in dem Ich verstehe dich, wusste ich ganz genau, was du gemacht hast, war verkehrt. Aber du hast jemanden, der versteht dich und der steht dir zur Seite. Du, das ist ein Vater, den ich so nie kennengelernt habe. Aber diesen Vater möchte ich dir vermitteln. Er versteht dich, auch wenn du gerade in der, wie sagt man, bei den Mädchen sagt man so die flippige Zeit, bei den Jungs sagt man auch so die verrückte Zeit, wo man Dinge tut, wo man nicht weiß, warum habe ich das getan? Der Vater versteht dich. Der nimmt dich an die Hand und führt dich durch diese Probleme hindurch. Das ist der Grund, weswegen ich heute hier bin. Weißt du, ich war sowas von verrückt, auch als Christ. Ich bin heute noch verrückt. Vorsicht vor mir. Auch mit 72. Aber mein Herz brennt, du. Bei dem Vater lohnt es sich. Dieser Vater hat seinen Sohn aus Liebe zu dir und mir gegeben. In Matthäus 7, Vers 7 bis 11, ist eines meiner Lieblingsstellen. Die Gebetsstelle, bittet, so wird euch gegeben. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm alle eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Weißt du, das Schöne bei Gott ist, er macht keine Strichliste, da versagt, da versagt, da versagt, da versagt, sondern wenn er dir vergibt, ist es vergeben und vergessen. Weißt du, ich denke, das ist wichtig. Mit dem Vergessen haben wir unsere Probleme und der Feind, der kennt keine Vergebung und Vergessen schon gar nicht. Aber ich will dir etwas sagen. Bei dieser gewaltigen Liebe Gottes kannst du getrost vorwärts gehen. Und wenn es dich auf die Nase haut, kannst dir sicher sein, dein Papa hilft dir auf. Ich weiß noch bei unseren Kindern, wo die angefangen haben zu watscheln. Und dann habe ich gedacht, na mal sehen, wie lange es gut geht. Patsch, komm, ich helfe dir auf. Und nicht, was? Du musst doch laufen können. Ha, andere haben das auch schon gemacht. Nein. Weißt du, das ist eine Liebe Gottes. Und das möchte ich dir heute vermitteln. Das liegt mir auf dem Herzen. Gott liebt dich so sehr. Er hat alles, was man aus Liebe zu einem Menschen tun kann, getan und noch mehr, um dir zu sagen, du bist geborgen bei mir. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Wenn du fällst, ich helfe dir auf und ich vergebe dir. Und meine Vergebung ist grundsätzlich und echt. In Johannes 10, Vers 27 bis 30 steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Du, wenn du in der Hand Gottes bist, da kann der Teufel die ganze Hölle verrückt machen. Er wird dich da nicht rauskriegen. Du bist geschützt vor ihm. Da brauchst du nicht den Teufel in die Binsen schicken, sondern da brauchst du bloß den Herrn loben und zu preisen. Herr, ich bin geborgen in dir, in deiner Hand. Traut sich niemand, mich anzurühren. Mensch, was für einen Vater haben wir denn? Er bewahrt uns, der Herr bewahrt uns. Ich denke da an eine Situation, die ist mir heute Morgen eingefallen. Ich bin als Christ 7 Jahre im europäischen Fernverkehr gewesen, LKW gefahren. Und da habe ich die Nacht über 25 Tonnen Glas im Hängerzug hinter mir gehabt und war morgens, das war in Weiden in Bayern, auf eine Ampel zu in der Hauptverkehrszeit. Die Ampel ist rot und ich denke, naja, mit 50 kurz vor der Ampel bremst du, ist alles gut. Und vorne vierspurig die Autos hin und her. Ich hatte noch einen Glaubensbruder und Freund dabei, der war hinten gelegen und hat geschlafen. Ich fahre auf die Ampel zu, tritt auf die Bremse und keine Reaktion. 25 Tonnen Glas hinter mir. In dem Moment, wo ich an der Ampel vorbei bin, habe ich gerufen, Jesus! Und in dem Moment, wo ich über die Straße geschossen bin, ist kein Auto gekommen, weder von links noch von rechts. Ich bin drüber geschossen und sofort kamen die Autos wieder. Wer hat die Autos aufgehalten? Mein Vater. Denn er passt auf dich und auf mich auf. Mein Kollege, mein Freund ist damals noch, warum schreist du so? Da hat er mich angeguckt und ist still geworden. Ich muss wohl blass um die Nase geworden sein. Du, wir haben einen Vater, der dich hindurchträgt durch die schlimmsten Stürme. Auch wenn du ab und zu mal einen Fetzen abbekommst. Aber was würdest du abbekommen, wenn Gott seine Hand wegziehen würde? Wir sind in der Hand des lebendigen Gottes und dem können wir zu 1000% vertrauen. Oh, Halleluja. Da ist jemand, der sagt, Herr, ich möchte mehr von dir. Warum kriege ich dein Feuer nicht? Und Gott sagt zu dir, wenn du anfängst, Stück für Stück dein Leben in Ordnung zu bringen, so wie ich es dir sage, wirst du es erleben. Ihr Lieben, unser Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Und er gibt uns nicht die ganze Fülle, egal was wir machen, sondern er wartet so manches Mal, dass wir auch einen Schritt unternehmen zu ihm hin. Gehorsam ist leider negativ belegt. Aber weißt du, wie schön es ist, wenn wir Gott gehorsam sind und dann in sein Feuer hineinkommen? Ich weiß nicht, ob das jeder verträgt, aber das ist doch ne. Wow. Gott hat uns nicht erlöst, um zu leben wie die Axt im Wald. Er hat uns erlöst, um ein geborgenes Leben uns zu vermitteln. Um seine Liebe uns zu zeigen, um unsere Herzen zu verändern, dass wir ein Herz kriegen wie sein Herz. Und er möchte uns sein Feuer geben, aber auch nicht aufs Geradewohl. Er ist es, der einteilt, nicht wir. Wir können nur da stehen und sagen, Herr, mehr von dir. Und dann sollten wir manchmal vielleicht auch leise sein und dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, zu uns zu reden. Dann könnte es sein, dass er auch manchmal sagt, du, sei mal gehorsam. Ich habe dir schon dies und jenes gezeigt. Warum machst du das nicht? Ich war in der Gemeinde und nach dem Gottesdienst habe ich aufgerufen zum Gebet. Die sind vorgekommen und da war eine Frau da, eine Glaubensschwester. Die hat zum, interessanterweise hat sich ein Ältester daneben gestellt von der Gemeinde. Hat dann zu mir gesagt, ja, ich möchte, dass Gott das und das tut, aber er hat es bisher nicht getan. Und irgendwie spürte ich mich geleitet und habe gesagt, hast du das schon öfters Predigern gesagt? Sagt sie, ja. Da habe ich gesagt, haben sie dir immer wieder dasselbe gesagt? Sagt sie, ja. Da habe ich gesagt, weißt du was, Schwester? Tu das, was sie gesagt haben und Gott wird dich segnen. In dem Moment höre ich vom Ältesten ein lautes Amen. Ich dachte, oh, ich glaube, da hat der Geist Gottes geredet. Weißt du, es ist wichtig, wir können nicht nur uns bedienen. Es ist eine Wechsel, Beziehung. Was haben wir jetzt hier? In Römer 8, 14 bis 17 steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ich möchte mal behaupten, hier in Deutschland ist das mit dem Leiden schwierig, außer im Fleisch. Weil echte Christenverfolgung haben wir hier nicht. Und wenn man die Dinge genau betrachtet, wenn man im Geschäft Kontra kriegt, dann müsste man auch überprüfen, wo bin ich in meinem religiösen Eifer zu weit gegangen? Wo habe ich zu wenig Einfühlungsvermögen gezeigt? Und habe deswegen Kontra gekriegt. Weißt du, da war ich Spezialist damals, frisch bekehrt, frei geworden, du. Es gab kaum jemanden, der von mir nicht angesprochen wurde, auf Jesus. Ich wusste damals nicht, im Winter mussten wir im Haus von der Samenzucht und Samenveredelung, im Keller musste ich da arbeiten, Blumenknollen sortieren und sowas. Und immer wenn ich alleine war, habe ich da unten laut in Zungen gesungen, den Herrn gepriesen. Was ich nicht wusste, war, der Chef hat mitgehört. Er hatte eine Gegensprechanlage, die konnte er immer einschalten, überall, um zu sehen, ob die Leute auch arbeiten. Und wenn jemand kam, habe ich ihn auf Jesus angesprochen. Eines Tages hat mich dann der Chef zu sich ins Büro zitiert. Ich wusste nicht, was los ist. Und dann kamen wir ins Gespräch, da sagte Herr Buchholz, Sie gehen ja nicht auf den Boden, Sie schweben ja so ein Stück da drauf. Sag ich, ja, warum? Sagte, ja, Sie tun da Ihren Gott da anbeten und so, Sie sollen doch arbeiten. Wir wissen doch, dass wir vom Affen abstammen. Dann habe ich zu meinem Chef gesagt, entschuldigen Sie, Herr so und so, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Wenn Sie einen Affen in Ihrem Stammbaum haben, ist das Ihr Problem. Bei mir steht, es werde und es ward. Und dann hat er gesagt, so hat einen dicken Hals gekriegt und hat gesagt, Herr Buchholz, egal wie, ich verbiete Ihnen von Jesus zu reden. Dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen insoweit entgegengehen, ich werde von mir aus nicht anfangen. Aber wenn mich jemand anspricht, gebe ich ihm Rede und Antwort. Raus, hat er gesagt. Hat mich nicht rausgeschmissen, aber aus dem Büro rausgeschmissen. Draußen beim Büro, mach die Türe zu, gegenüber geht die Fahrstuhltür auf, ein Mitarbeiter kommt und sagt, du, wie war das mit Jesus? Und dann habe ich vor seiner Tür gleich über Jesus gesprochen. Du, es war nicht immer weise, aber Gott hat mein Herz gesehen. Weißt du, so wie ich manchmal mich über meine Kinder gefreut habe, wenn sie ein paar Sachen gemacht haben, oder einfach nur gesagt haben, sich auf den Schoß gesetzt haben, in die Augen geguckt und haben gesagt, Papa, ich liebe dich. Es gibt nichts Schöneres. Weißt du, so ist es gut, wenn wir in diese göttliche Verbindung mit Gott, dem Vater, gehen. Ich denke, es ist wichtig. Ich habe hier eine Stelle gefunden, die ist in menschlicher Weise, aber ich finde sie sehr gut, die möchte ich zum Schluss euch vorlesen im Internet. Da stand Folgendes. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in meinem Buch geschrieben.
Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meer, am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte sein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen wischen und ich werde alle Schmerzen deines Leibes wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater, allmächtiger Gott. Ihr Lieben, lasst uns bitte aufstehen. Ich spüre in meinem Herzen, dass Gott dir eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, geben will. Oder die Beziehung wieder auffrischen will. Ich spüre in meinem Herzen, dass Menschen da sind, die enttäuscht sind von ihren Eltern, was nicht unbedingt jetzt negativ sein muss, aber wo Verletzungen im Herzen waren und sind, die nicht beseitigt wurden. Und ich habe den Eindruck, dass Gott, der Vater, heute dein Herz berühren will. Du kannst dich ihm öffnen, so wie du bist, egal was dein Nachbar denkt oder fühlt. Öffne dich Gott gegenüber und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte dich als diesen liebenden Vater ganz neu erleben. Ich bitte darum, dass wir die Augen schließen. Herr Jesus Christus, ich lege das Wort zurück in deine Hände. Heiliger Geist, geh du durch die Reihen, berühre einen jeden Einzelnen, Herr. Herr, wir brauchen Heilung in unserem Herzen, Herr. Heilung für die Beziehung mit dir als Gott, dem Vater. Berühre jedes Einzelne. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, möchtest du Gebet, spürst du, dass du diese Beziehung erneuern willst oder ganz neu haben willst, dann heb deine Hand, dass ich dich im Gebet mit einschließen kann. Es ist wichtig, dass Gott es sieht. Ich sage das nur, weil der Heilige Geist mich inspiriert hat. Und wenn Gott etwas sagt, dann handelt er. Ich frage noch einmal, ist noch jemand da? Dann heb deine Hand. Halleluja, Heiliger Geist. Geh durch die Reihen im Namen Jesu. Lass Ströme der Heilung für die Herzen fließen im Namen Jesu. Komm mit deiner Liebe, füll jedes einzelne Herz auf. Herr, wir brauchen deine Berührung. Liebe Herr, lass Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Mehr von dir, Heiliger Geist. Oh, da wo Feuer gebraucht wird, komm du mit deinem Feuer. Durchströme du jedes Einzelne, Herr. Halleluja. Ich will dich loben und preisen und anbeten, Herr. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Euch beiden möchte ich Folgendes sagen. Gott hat seine Hand auf euer Leben gelegt. Er wird euch Herausforderungen geben, die grundsätzlich größer sind als das, was ihr machen könnt. Aber wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr mit dem Herzen ihm nachfolgt und nah bei Gott seid, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erleben. Es wird so sein, dass wenn ihr die Hände auflegt, das Wunder geschehen. Aber er wird immer wieder gucken, wo ist dein Herz? Wo bist du? Und ihr sollt eines wissen, Gott der Vater hat euch in seiner Hand und Jesus auch. Und ihr werdet nie alleine gehen, solange ihr nah beim Herrn seid. Darf ich für euch beten? Gib mir mal hier die Hand. Heiliger Geist, ich segne jetzt dieses Paar im Namen Jesu. Ich bitte dich, dass du die Herzen heilst, wo Verletzungen sind, dass du Ströme lebendigen Wassers fließen lässt in ihre Herzen. Herr, ich segne ihre Beziehung zueinander und zu der Welt. Herr, und ich danke dir, dass du sie in deiner Hand hast. Und im Namen Jesus segne ich euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Ihr Lieben, ich wollte euch gern noch etwas kurz erzählen. Setzt euch hin. Habe ich noch ein bisschen? Okay. Für alle die, die ihr Leben Jesus übergeben haben und sich nicht sicher sind, wie geht Gott mit meinem Leben um? In Frankfurt hat es geheißen, da ist der Heilige Geist in besonderer Weise. Und ich habe immer meine Familie ins Auto gepackt, wo der Heilige Geist ist, wollten wir sein. Dann sind wir hingefahren und während der Fahrt habe ich 3 Fragen gehabt, 4 eigentlich. Eine, will der Heilige Geist mich wirklich so voll füllen, wie ich es mir vorstelle? Die zweite, wie sieht Gott mein Leben als Christ, wo ich im Ungehorsam war? Die dritte, was macht der Heilige Geist mit mir? Und die vierte, wo werde ich sein, wenn alles vorbei ist? Und dann sind wir in den Gottesdienst rein und nach dem Lobpreiszeit war immer Möglichkeit, Botschaften weiterzugeben. Und da kam ein Mädchen ans Mikrofon, die sagte, da ist jemand während der Fahrt hier gewesen und hat gesagt, Heiliger Geist, willst du mich wirklich so voll füllen, wie ich es mir wünsche? Und ich soll dir von ihm sagen, ich will. Da habe ich gedacht, danke Herr. Und dann wurde anschließend gebetet. Ich bin normalerweise, wie sagt man, so eine deutsche Eiche. Ich falle normalerweise nicht um. Aber die Person hat mit mir gebetet und ich war plötzlich auf dem Boden gelegen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was mache ich jetzt da? Und habe ich gedacht, Herr, ich habe mich nicht fallen gelassen, du hast mich dahin gelegt. Was möchtest du mir zeigen? Und dann habe ich die Hand Gottes gesehen. In dieser Hand meine Spuren, die so zickzack gingen, vorwärts, rückwärts, da, wo ich im Ungehorsam bin, wo ich versucht habe, davon zu laufen und er mich in seine Liebe zurückgenommen hat. Und dann spürte ich überall da, ich war in der Hand Gottes, er hatte mich nicht verlassen, aber er hat mich mit seiner Liebe gezogen. Da wusste ich, meine Sünden damals, die sind vergeben und vergessen. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, hat das Bild gewechselt. Ich stand an einem Strom, ich wusste, er kommt aus dem Thron Gottes hier. Links, der Heilige Geist hält mich an der Hand und geht mit mir in den Strom hinein. Zuerst an die Knöchel, an die Knie, an die Hüfte, an die Brust. Und dann wusste ich nicht, ob der Heilige Geist noch weitergehen will oder nicht. Und ich habe gesagt, okay, haben Köpfe ins Wasser gemacht, damit ich voll mit den Strömen lebendigen Wassers bin. Und als ich das gedreht habe, wechselte das Bild. Da wusste ich, der Heilige Geist will uns füllen. Und dann ging ich eine goldgläserne Straße entlang. Es war eine Situation, die kann ich nicht beschreiben. Vom Zentrum kam ein Licht von Geborgenheit, von Herrlichkeit Gottes. Das kann man einfach nicht beschreiben. Eine Atmosphäre, da fehlen einem die Worte. Dann habe ich rechts und links so golden, gläserne Wände gesehen. Ich weiß nicht, wie hoch sie waren. Das war mir in dem Moment auch wurscht. Und in dem Moment wusste ich, das himmlische Jerusalem. Ich bin im himmlischen Jerusalem. Und als ich das verstanden hatte, bin ich wieder auf der Erde gewesen. Weißt du, Gott nimmt dich an der Hand. Egal wie schlimm du vorher warst, wenn du zu Gott kommst, wird er dich zum Ziel bringen. Er wird dir die Fülle geben, wenn du dich danach ausstreckst und das tust, was er sagt. Und wir werden uns im himmlischen Jerusalem sehen. Du, da ist eine Atmosphäre. Die nächsten Predigten, die ich gehalten habe vom Himmel, hat dann meine Frau hinterher gesagt, also Geld, du bleibst jetzt doch hier auf der Erde, ich will dich hier haben. Weißt du, das, was uns erwartet, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Aber das, was uns hier erwartet, in Zukunft, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir gehabt haben. Deswegen gib dein Leben Jesus ganz. Du läufst Gefahr, von ihm angezündet zu werden und eine Fackel des lebendigen Gottes zu werden. Amen.